Radio Decca FM. Und hier sind Howie und Chris.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Es geht wieder in die Wüste. Stage 6 und 7 sind fertig und die Wüste weint Tränen, vermutlich, weil die Dakar schon fast wieder die Halbzeit erreicht hat. Und ja, wir sind wieder am Start. Ey, Howie, wie geht's dir denn?
Moinsens, Leute. Ja, Megi geht's mir. Alter, wie geht's dir?
Howie, bist du irgendwie erkältet? Also irgendwie hörst du dich komisch an heute.
Das ist ja gar nicht der Howie.
Ah, jetzt fliegt das Bild hier rein.
Wer ist das?
Das ist ja der Georg.
Ja, der Howie ist raus.
Der Kutscher ist da im Haus.
Den Howie, hier haben wir gegen Kamele eingetauscht. Ein halbes, mehr gab's
den
nicht.
Den haben wir gegen Kamele getauscht und haben uns Rallye-erfahrene Kompetenz ins Studio eingeladen.
Ja, total.
Ja, Georg, erstmal vielen lieben Dank. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Und der Hauersen... So. Der ist leider verhindert und deshalb hast du gesagt, Mensch, so Dakar FM, machst du mal mit eine Runde.
Ja, auf jeden Fall. Da freue ich mich drüber. Super, genau. Sache. Schönen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gern. Du hast ja auch einiges schon an Rallye-Background aus verschiedenen Perspektiven und so. Und da werden wir sicherlich nachher noch so das eine oder andere Thema, weil ich habe auch so ein paar Fragen an dich, wie du das einschätzt, die Rallye und so. Denke, da haben wir nachher noch ganz gut zu quatschen.
Ja, gerne. Bin gespannt, genau. Was wir zusammenkriegen. Hä?
Ja, definitiv. Heute steht an, Stage 6 und 7 und es war wieder einiges los. Aber bevor wir beiden hübschen darüber quatschen, würde ich sagen, lassen wir einmal unseren Exil-Österreicher aus Bremen kurz zu Wort kommen. der hat uns nämlich die eine oder andere Sprachnachricht geschickt und würde ich mal sagen, da hören wir einmal kurz rein, was Mr. Hauersen denn so zu erzählen hat.
Ja, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Servus, moin, moin und hallo allerseits ins Dakar.fm Studio. Ich bin in diesem Moment, wenn ihr das hier hört, in Österreich und war, ich weiß nicht, 5000 Stunden mit dem Bus unterwegs. Schön, ne? Motorradfahren finde ich auch überbewertet. Naja, aber dennoch läuft die Dakar ja weiter, die nimmt überhaupt keine Rücksicht auf mich. Und die Etappe gestern am Freitag, die hat es ja wirklich in sich gehabt. Von den insgesamt 4700 Kilometern, die während dieser Rallye Dakar 2023 zurückgelegt werden, stand die längste Etappe auf dem Plan. Mehr als 870 Kilometer lang ging es für die Mopedfahrer auf dieser sechsten Etappe vorwärts durch den Sand. Und es ging von Ha'il, dort wo das Biwak war, und zwar schon länger, schon seit dem 3. Januar, ne? Da war ja Rundetappe und so weiter, Rundetappen und so weiter, ging es nach Ad Davadimi. Und diese Strecke, wie gesagt, es waren mehr als 870 Kilometer, ich glaube ganz genau 876 Kilometer, und davon war wirklich ein Riesenteil sehr extrem. Die gewerteten Kilometer waren 467 und das Leute ist einfach eine Hausnummer, und die Piloten, die ja jetzt schon so viel Intus hatten, also so viel an deren so viele Kräfte gezerrt wurde, die mussten jetzt nochmal absolut ans Limit gehen, was ja auch zu einer Entscheidung letzten Endes geführt hat, wozu Grissi bestimmt am Ende dieses Podcasts kommt.
Genau, nicht nur der Grissi, sondern auch der Georg. Ja, wir haben gehört, der liebe Howie, der sitzt im Bus, ist auf dem Weg nach Österreich in Matzes-Waldner-Land, wollte ich schon sagen, nee, aber in seine Heimat. genau. Ja, aber Georg, bevor wir zur Stage kommen, wie verfolgst du denn die Dakar? Wie erlebst du das Ganze? Guckst du Dakar? Hörst du Dakar FM? Folgst du Dakar Daily, dem Podcast? Wie schaut denn bei dir die Dakar-Zeit aus so im Jahr?
Also priorisiert natürlich Dakar FM, auf jeden Fall. Super Sache. Ergänzend dazu, ihr könnt die schönen Bildchen nicht so malen, deshalb gucke ich mir täglich auch die Berichterstattung in den Medien an. Also da muss ich sagen, hätte ich die Varianten Red Bull und Dakar bei YouTube und bei Instagram und halt Eurosport 1 im Fernsehen mit einer täglich einstündigen Übertragung, Ja. Es ist ein bisschen was anderes als letztes Jahr, ne? Die Übertragungsvarianten. Ihr habt ja auch schon festgestellt, es ist gar nicht so einfach, hier was an sauberem Bildmaterial zu bekommen.
Definitiv,
ja, Live-Übertragung gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das seit Saudi-Arabien erst gestrichen ist, diese Tagesübertragung, oder ob das in Südamerika auch schon ein Problem war. Aber vielleicht gibt's da irgendwelche, haben die Angst, dass da irgendwas falsch gefilmt wird, dass die das Material mit Leuten vor Ort gucken. Keine Ahnung.
Ja, ich weiß. Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich muss sagen, dieses Jahr bin ich sehr positiv überrascht von Eurosport, dass die den Ganzen doch wieder eine Stunde einräumen. Die hatten das ja auch in der Vergangenheit schon teilweise echt derb runtergekürzt, wo das dann irgendwie so in 20 Minuten zwischen Snooker und Darts irgendwie so untergegangen ist. Finde ich persönlich sehr schön. Aber Red Bull ist irgendwie gefühlt nicht so ganz auf der Höhe. Also die sind in der App irgendwie arg weit hinterher und
da kam letztes Jahr mehr bei Red Bull. Also da habe ich mir letztes Jahr die Red Bull App runtergeladen. Wenn du jetzt die App reinschaust und gibst da Dakar ein, da kommt mehr von den letzten Jahren als aktuell von der Rallye. Also nicht nur Episoden, sondern einfach grundsätzlich, was da täglich kommt. Genau, auf Eurosport 1, ich habe auch das Gefühl, von der einen Stunde ist der Großteil auch tatsächlich den Bikes gewidmet, was ich sehr schön finde. Ist natürlich auch das Spektakulärste. Ne? Dakar, der offizielle Kanal bei YouTube, finde ich, der ist recht gut mit dem Material. Ich muss halt immer gucken, es steht oben nicht so direkt auf dem Handy. Kannst du nicht erkennen, was ist jetzt französisch, was ist englischer Text. Da klicke ich immer erstmal das falsche Video an, warte ein paar Sekunden und dann kommt Dakar. Nee, okay, nächstes Video. Verstehe ich ja kein Wort.
Ja.
Nee, aber das passt ganz gut. Ja, und ihr seid natürlich auch immer top informiert.
Ja, das freut mich natürlich.
Apropos Schleim, hier, pass auf. Da habe ich gerade was geguckt und dann war auf der Dakar, auf einem Dakar-Post bei Instagram, war verlinkt Dakar Daily Radio. Auch ein Podcast, den habe ich natürlich direkt gesucht. Ja, die haben am 28. bis zum 2. Januar was gesendet. Danach haben die keine Sendung mehr rausgehauen. Von daher habt ihr die so International Daily, ne? Podcast wieder übertrumpft.
Ja, sehr cool. Ja, es gibt den Pitwalk, gibt es noch einen Podcast und die senden auch, also die machen das auch ganz cool. Die decken natürlich alle Klassen ab und so, sprechen auch über die Trucks und die Autos. Wer da noch mithören will, der kann gerne mal bei den Pitwalk, Pitcast heißt der, glaube ich, reinhören. Ist auch ein deutscher Podcast, die sind auch ganz gut vernetzt. Er ist so eine, ja, seit Jahrzehnten Motorsportzeitschrift mit Podcast und so. Die haben da auch teilweise direkt Kontakt ins Fahrerlager, wir auch, ne? Das ist, so viel kann ich schon mal sagen, es stehen ja auch wieder ein paar Interviews an und genau, das ist vielleicht auch nochmal so eine Quelle. Ja, sonst sieht das ähnlich aus wie bei dir, wo ich mich informiere und ich würde sagen, wir gucken uns einmal die Stage 6 an.
Jawohl.
Ja, Howie hat es ja schon so ein bisschen vorne weggenommen und das ist wirklich eine der längsten Etappen. Diese 4700 Kilometer knapp, die Howie angesprochen hat, das ist übrigens nur die gewertete Sektion. Also insgesamt sind sie knapp 9000 Kilometer unterwegs, wenn man die ganze Verbindungsetappen und das Hin- und Herfahrgedöns mit reinrechnet. Und war eigentlich von der einen Küste zur anderen Küste eine der längsten Dakar-Stages geplant von Hail nach Al Duadini und dann kam alles ganz anders. Aufgrund von den Wetterbedingungen wurde die Special schon mal um 100 Kilometer gekürzt und sie konnten nicht in das Biwak in Al Duadini, weil das war komplett unter Wasser. Das heißt, die mussten nach Riad weiterfahren, also da wären sie eigentlich erst am Tag 8 angekommen, was für die bedeutet hat, die waren irgendwie über 1000 Kilometer auf dem Bike. Ich habe von der Kirsten Landmann ein Video gesehen, die waren alle einfach völlig durch, weil es hat den ganzen Tag geschifft und die hatten Temperaturen 4 Grad, 5 Grad.
Tagestemperaturen, ne? Die starten ja bei Frost.
Genau, die starten bei Frost tagsüber 4 bis 5 Grad bei den Regenfällen und dann 1000 Kilometer auf dem Bike, gibt Besseres. Gibt Besseres.
Das täuscht ganz schön, ne? Du siehst da, du denkst Wüste, Saudi-Arabien, Afrika, egal wo es auch immer war, Wüste und da knallt den ganzen Tag eigentlich nur die Sonne, aber es ist echt kalt.
Ja, das ist wirklich so, ne? Das ist nicht so dieser schöne warme Badeurlaub die ganze Zeit. Georg, meine Frage an dich, wie hast du denn die Stage 6 wahrgenommen? Was hast du für Eindrücke aus den Zusammenfassungen und so mitnehmen können? Was waren deine Gedanken dazu?
Ja, also ich bin echt beeindruckt, wie die immer noch teilnehmenden, aber verletzten Spitzenfahrer, wie die sich da durchkämpfen und scheinbar auf dem Weg der Besserung sind, wie der Matthias Waldner mit seinem Handgelenk zum Beispiel. Ist natürlich schade, dass direkt am Anfang auch von den guten und ja, erhofften Podiumsfahrern so viele ausgefallen sind. Das ging ja schon am ersten Tag los. Mir ist aufgefallen, dass jetzt nach einer Woche das erste Mal auch über ein paar Fahrer der Malemoto-Klasse was berichtet wird. Also mir sind die Namen wie Stefan Zwitko oder Domantier, da hatte ich den Eindruck, hat kein Mensch bis jetzt vorher was gesagt, aber dann kommt jetzt nach einer Woche, ja, der eine führt die Klasse 2 an, der andere hat schon öfters als Profifahrer hier Angebote von, also von Rennstellen bekommen, die er aber ablehnt, sagt, nee, mir ist das Malemoto lieber, ich will das gar nicht mit einem professionellen Rennstall machen.
Ja.
Das hätte mir fast ein bisschen am Anfang gefehlt, wo man sagt, hey, was haben wir denn überhaupt so für Fahrer da, die man immer so kennt, wie Sanders, Waldner,
genau, ja,
und
ja.
So, ja, dass man da das kam so jeden Tag was von.
Ne? Ja, ja, genau. Das hätte ich auch schön gefunden.
Ich fand das interessant mit dem Daniel Sanders. Habt ihr nicht gesagt, war es nicht in der Stage 5 in eurem letzten Podcast mit dem Dorn im Arm? Hat er sich den da nicht rausmachen lassen? Das war doch ja, der Sanders,
genau,
ne?
Genau, der hat sich rausmachen lassen, ja.
Weil jetzt ist angeblich die Stage 6 damit auch noch gefahren.
Ach so.
Ja, das hat mich gewundert. Die Stage 6 damit gefahren und der hat war immer noch den ganzen Tag richtig übel und schlecht. Und er führt das darauf zurück, dass das wahrscheinlich irgendwie ein giftiger Dorn von irgendwas war. Und jetzt will er sich den dann am Abend, also das wäre ja da gestern Abend gewesen,
ja,
vom Arzt irgendwie rausschneiden lassen. Der muss so richtig tief drinstecken.
Ach krass. Also er sagt, er wollte den irgendwie rausprobieren. Ich dachte halt so, Dorn ziehst du einfach raus. Und jetzt hat er auf der Stage 6 wohl den ganzen Tag irgendwie auch Magen-Darm-Grippe gehabt und er konnte nichts frühstücken und nichts. Also er war eigentlich komplett schon dehydriert und nicht so wirklich seinen Kalorienzufuhr gehabt, als er in die Stage ist. Deshalb auch so das Ergebnis und hatte wohl auch zwischendrin echt Schwindel, hat gesagt, ja, wusste gar nicht, ob er das überhaupt durchhält. Und ja, das finde ich dann schon immer wieder krass, ne? Wie die Jungs beißen und da durchziehen, wo jeder andere Mensch oder auch in anderen Sportarten dann schon lange ist so einfach so, nee, machst du nicht weiter, lässt du und so. Und die, das ist schon irgendwie eine spezielle Spezies, so diese Marathon-Rallye-Profifahrer irgendwie.
Ich bin mal gespannt, ob wir noch irgendwo einen Post finden oder bei ihm selber im Account, wo man diesen Dorn vielleicht mal sieht. Ob das so ein Kugelgeschreiber, großer Dorn von irgendeiner saudi-arabischen Kampfkaktee war oder so, wo was anderes als Aloe Vera drin ist.
Ja, ich hoffe doch. Und also, es würde zu Sanders ja passen. Er ist ja sehr offen, das Ganze zu teilen. Letztes Jahr mit seinem Bienenstich und alles Mögliche da in der Lippe. Also, wenn er den raus hat, dann bin ich mir sicher, dass wir da ein Bild sehen. Aber bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ja, was mir auf der Stage 6 so aufgefallen ist, ne, sind 34 Motorradfahrer sind bereits raus. Aus der Wertung, die nicht mehr dabei sind. Und ich fand, man hat's jetzt tatsächlich das so ein bisschen gesehen. Ja, wir haben jetzt bei dieser Ausgabe der Rallye, jede Stage hat ein anderer Fahrer gewonnen. Das ist schon mal sehr, sehr besonders. Ne? Sonst war das halt irgendwie, du hattest so zwei, drei Typen, die haben das vor sich ausgemacht. Wir hatten jetzt in der Motorradwertung jeden Tag ein anderer Fahrer, der die Stage gewonnen hat. In der 5 war es ja Van Beveren. Und der hat ordentlich Plätze verloren auf der Stage 6 und auch so unser Überraschungsüberflieger, unser Young Gun, der Mason Klein, der noch im Rennen ist.
Wie nennen sie den Sandfloh, oder?
Genau, den Sandfloh. Bei dem hat man jetzt aber auch gesehen, ja, der kommt aus Amerika, der kommt aus Utah. Ich habe mit Willem, der in der letzten Folge ja zu Gast war, auch so ein bisschen drüber gesprochen. Der kennt die Jungs, ist mit denen auch schon gefahren, hat gesagt, ja, die sind halt eher so diese steinigen Wüsten da gewohnt. Da haben die sehr gutes Trainingsterrain, die amerikanischen Fahrer sind da auch sehr schnell. Diese großen Dünen, was wir jetzt heute, das war die erste, oder die Stage 6 war die erste reine Sandetappe. Und da hat man schon so ein bisschen gesehen, ne, dass er da sich vielleicht schwerer getan hat, dann auch im Gesamtergebnis einfach. Und das fand ich relativ interessant, dann doch zu beobachten, auch auf den Bildern, wenn man dann gesehen hat, gerade Skyler House, der sagt, das war ein super Tag, er ist da so flüssig durch die Dünen und wie du dann siehst, wie die mit den Kompressionen,
Hammer, ne?
Der Federung vom Bike arbeiten, alter
Schwede. Knallt er gefühlt mit 160 auf eine Düne zu, geht hoch, geht vom Gas und fällt dann so gefühlt ohne Vorwärtsfahrt senkrecht 4 Meter zopp runter und aber mit Aufsetzen sofort wieder Vollgas und weg. Das genau, ist ein Traum da aus der Hubschrauberperspektive, den bei den Dünen zuzuschauen. Ja.
Da mal Heli fliegen wäre sicherlich auch was, ne? Das ist so.
Ja, ohne Scheiß. Ich habe heute direkt schon gegoogelt, ob ich irgendwo was finde, weil ich habe nämlich gesehen, die fliegen eigentlich die kleinen einmotorigen Maschinen da unten, aber tatsächlich flog exakt das gleiche aktuelle Modell, was ich auf der Arbeit fliege, flog da auch rum. Ein, zweimal durchs Bild, dann habe ich direkt gesagt, ah, hier, guck mal, da habe ich doch das Rating für. Direkt mal schauen, wo man da anheuern kann für nächstes Jahr. Boah, weil mitfahren wird ja nie sein, aber dann halt wenigstens mal von oben hinterher. Yes, dann jage ich die
mit,
halt.
Ich komm mit zum Hubschrauber putzen oder euch, keine Ahnung, ist völlig egal was.
Ja, dann schießt du von oben mit so einer T-Shirt-Kanone, wir fliegen du hoch und du schießt die Dirty Rocks-Shirts da rein.
Ey, auf jeden Fall, ey.
Das Matze, ist fang!
So, Fump. Zack! Und dann so, oh, Matthias Wagner crashed out. Ups.
Ich war doch nicht.
Ja, das wäre sicherlich ein krasses Abenteuer. Ja, und dann hatten wir, wenn wir auf die Ergebnisse einmal gucken von der Stage 6, nach dem Ende das Stage Ranking muss ich auch gucken. Also, der Luciano Benavides hat das Ding gewonnen, der kleine Bruder von Kevin Benavides, und hat damit den 12. Etappensieg für das Team Husqvarna eingefahren. Auf Platz 2 Skyler House mit 56 Sekunden Rückstand. Danach auf der 3 der Toby Price, Big Kangaroo habe ich schon gehört, wurde er bezeichnet, aber der ist, glaube ich, auch wirklich riesig, der Toby Price. Da sieht auch teilweise das Motorrad wie so ein Pocketbike aus. Joan Barreda Board auf der 4 mit der ersten Honda, dann danach Kevin Benavides auf der 5, Pablo Quintanilla auf der 6, Daniel Senders deutlich geschwächt auf der 7, José Ignacio auf der 8, dann Stefan Switko auf der 9, auch hier Privatfahrer, und auf der 10 dann der Matze Waldner.
Ja, bitte, Entschuldigung.
Jo, General Ranking, dann die Top 10 nach der Stage 6 hat dann geführt Skyler House mit 3 Minuten 31 Vorsprung auf Toby Price, Kevin Benavides 7 Minuten, eine Sekunde dahinter. Bang Bang, John Barreda Board war auf der Platz 4. Und auf der 5 Adrian van Beveren, 6 Pablo Quintanilla, 7 Mason Klein, 8 Daniel Senders, 9 Luciano Benavides und 10 José Ignacio und Matze Waldner weiterhin auf der Platzierung Nummer 11. Die sind alle, also vorne ist es richtig dicht, ja, bis zum Platz 7 sind das gerade mal 12 Minuten. Matze Waldner sind 30 Minuten und wir haben das aber gesehen. Ein Checkpoint verpasst, ein Waypoint nicht gefunden, ein Navigationsfehler, ein bisschen Wasser im Sprit oder was auch immer, und schon ist das ganze Ergebnis komplett auf den Kopf gestellt und da sind 10 Minuten noch gar nichts. Die kann man so schnell verlieren.
Das ist ja eh auf die ganze Strecke gerechnet. So Minuten oder Sekunden, was die annähernd ja alles für gleiche Topspeeds da fahren. Und bei 160 ist abgeriegelt oder so? Wie war das?
Ja, genau. Also, ja, 160 ist abgeriegelt. Ne? Wahnsinn.
Über hunderte von Kilometern liegen die echt so nah beieinander.
Du kannst dich doch sicherlich auch noch erinnern, so die Zeiten, als der erste der Rallye Dakar dann irgendwie so mit 4 Stunden Vorsprung auf den zweiten und sowas gewonnen hat. So Cyril Depré-Zeiten und so, wo das wirklich so krasse Dinger waren irgendwie.
Meinst du, weil ich älter war und das mit 3 Jahren schon gesehen habe, wo es dich noch nicht gab?
Nee, das habe ich auch schon gesehen, so, ne? Das waren so 2006, 2009 und so. War das so ein bisschen anders, sage ich mal. Und das ist schon extrem, diese Leistungsdichte, was die alle haben, die Jungs da. Also die schenken sich da echt nichts.
Irre.
Ja.
Aber mit den Benavides-Brüdern, das fand ich sehr interessant, dass die sich beide einer sportpsychologischen Behandlung unterzogen haben, wo sie gelernt haben, mit so kleinen Fehlern, Rückschlägen, die man so bei Rennen und im Gelände so macht, klarzukommen, um die einfach besser wegzustecken und dann nicht drüber nachzudenken oder und einfach bei voller Konzentration zu sein.
Ja.
Und das muss dem wohl jetzt sehr geholfen haben für die Dakar, wie man jetzt ja auch sieht, Etappensieg, ne? Vorher nie einen gehabt. Dann machst du so ein Ding mit ein bisschen Glück und ein bisschen Können und ein bisschen dem richtigen Mindset.
Ja, auf jeden Fall, das macht viel aus. Ne? Ich meine, der Mike Wiedemann, der ja auch super im Rennen lag, der hat auf seinem Instagram-Kanal hat er das gezeigt und auch, ich glaube, Instagram war das, der arbeitet auch mit einem Mentalcoach zusammen, um sich auf solche Sachen und dieses Racing vorzubereiten. Kirstin Landmann auch einen Mentalcoach, und das machen wohl sehr, sehr viele da einfach so.
Ich glaube, also, das brauchst
da
wirklich, du auch.
Ja, sonst da musst du ja schon so ein Mindset-Monster sein, einfach um das durchzuhalten.
Das ist schon, ja, also ich will gar nicht wissen, mit was für Schmerzen die sich abends pennen legen und wissen, scheiße, in 3 Stunden geht der Wecker und dann weißt du, du hast noch was Unerwartetes zu schrauben, zu den zusätzlichen Servicearbeiten, siehst deine Punkte dahin rauschen, eventuell.
Genau, ich denke mal so gerade als Vollprofi, das sieht ja immer alles so schön aus, ne? Die fahren da Motorrad und kriegen das von KTM oder wem auch immer bezahlt und dies, das und so. Aber du hast da ja schon auch einen gewissen Druck zu liefern. Und den nimmst du ja auch mit ins Bett. Mit diesem Druck musst du ja auch einfach mental irgendwie umgehen und fertig werden, so, ne? Dass du halt nicht dann sagen kannst, ja, jetzt habe ich halt keinen Bock mehr und so. Das ist ja deine Arbeit sozusagen.
Für die Profifahrer ist es einfach denen ihr Job, ja.
Genau, das definitiv.
Das tat mir mit dem Wiedemann schon echt leid. Und dann stehst du da. Da hat man aber auch nichts mehr jetzt irgendwie von mitgekriegt, weil das ging ja vielen Fahrern auch in anderen Fahrzeugklassen so, mit diesem Sprit. Ich meine, für eine so teuer dotierte Rallye, die Rallye der Rallyes, ne? Und dann gerade in einem Land, wo eigentlich Sprit
nicht das Thema sein sollte.
Ja, wo ich mir denke, da kommt da nichts. Da ist das wie selbstverständlicher. Ist ja klar, dass das ein Glücksspiel ist. Also was das finde ich unbegreiflich, dass das so als selbstverständlich hingenommen wird. Die können dann Sprit nicht einfach so lagern im Profirennsport, dass auch wenn es einen Tag regnet oder woher auch immer der Wasser gezogen hat. Also ja, das finde ich schon. Ich finde
das auch ein Unding.
Extrem peinlich organisatorentechnisch.
Ich finde das auch, das ist ein richtiges Unding. Gerade auch so, weißt du, wie du sagst, da zahlst du auch so viel Geld, dass du da an diesen Start kommst und so. Und ich sage dann immer, ja, wenn du einen Unfall baust oder wenn dein Motor halt in die Fritten geht oder dein Getriebe oder so, dann ist das super ärgerlich. Aber das ist irgendwie, glaube ich, noch was anderes, wie wenn es einfach so ein dummer Fehler, der einfach zu vermeiden gewesen wäre und dann auch vom Veranstalter. Das finde ich schon krass. Und was ich so ein bisschen gehört habe in den Reihen von den Leuten, mit denen ich so gesprochen habe, die gesagt, ja, das wird typisch ASO, also von der Organisation komplett unterm Teppich gehalten werden. Aber auch die großen Werksteams und so werden da halt sicherlich im Nachgang, wird diese Stage 4, wo die Probleme dann wird doll diskutiert werden. Aber ich vermute, wir werden da nichts davon mitbekommen.
Na, wahrscheinlich.
Ja,
das wird dann wahrscheinlich genau irgendwie so gedreht werden wie, ja, die ganzen Teams wollten doch, dass die Dakar noch härter und länger wird. Und wenn du irgendwie die ganzen Teams hörst, ey, seid ihr bescheuert? Kein Mensch will das.
Ja, das ist, also ich bin da wirklich auch so mit der Aussage, weiß ich nicht so genau, was ich da anfangen soll. Ne? Das ist, Wille meinte wohl, ja, es haben schon einige gesagt, dass die Dakar wieder so wie in den alten Tagen werden soll. Ah, ich weiß nicht. Also ich fand die davor auch schon anspruchsvoll genug und das dieses Jahr ist echt krass.
Es siehst ja, die Ausfallzahlen sind ja so immens,
ja,
ne?
Ja.
Also Stage 8, glaube ich, war schon die Teillänge am Ende der Stage 8 erreicht, wie die Dakar gesamt in den ersten Jahren hatte, glaube ich, ne?
Genau, ja, das ist wirklich Wahnsinn.
Verlucht.
Ja, kommen wir ganz kurz zu Stage 7, bevor wir einfach noch so ein bisschen Dakar quatschen, weil die Stage 7 geht relativ einfach. Das Wetter der Dakar hat auch wieder mal zugeschlagen. Und zwar ist die Stage 7 komplett gecancelt worden. Nein, nicht so richtig komplett gecancelt worden. Für die Motorradfahrer. Das war einfach zu gefährlich unter den Wetterbedingungen und das heißt, es wurde einfach eine komplette Liaison, eine komplette Verbindungsetappe daraus gebaut für die Motorradfahrer. Du musstest die aber antreten, auch zu deinen Startzeiten und so alles, sonst hast du Strafpunkte bekommen oder Strafzeiten, wie wenn du eine Stage nicht antrittst. Und es gab dann an einem Zwischenstopp einen Service Park mit Service Entrance, der war für 2 Stunden offen. Da durften Autos wie auch Motorräder durften da von ihren Service Crews und sowas betreut werden. Dann sind die von Riad jetzt in das Al-Duwadini-Biwak gefahren. Das muss jetzt wohl zugänglich sein. Gestern war es ja nicht zugänglich, war es ja noch, oder sie haben irgendwie eine andere Biwak-Location aufgetan. Das geht daraus nicht vor aus dieser Notiz. Und angekommen in diesem Biwak hatten sie dann 30 Minuten Zeit, ihre Motorräder oder die Motorräder aufzutanken und nochmal zu checken. Und dann mussten die in den Park Fermé gebracht werden und dann dürfen sie jetzt die ganze Nacht nichts mehr dran machen. Dürfen morgen vorm Start aber nochmal dran arbeiten. Also es ist so eine Art Marathon-Stage von den Regeln, aber doch nicht so richtig Marathon-Stage. Und ja, für die Malemoto-Driver, die dürfen wieder in den Essens- und Verpflegungszelten pennen, weil es da wohl immer noch wettertechnisch so ist. Und die für die anderen Fahrer sind wohl auch irgendwie so Unterkünfte und dürfen die auch teilweise ihr Motorhome da haben. Das ist so diese aktuelle Notiz, die ich hier aus dieser App habe von der Rennleitung. Ja, also das so ein bisschen mussten die improvisieren. Und morgen, also auf der Stage 8, da soll dann tatsächlich wieder gefahren werden, bis wir dann endlich am Montag ist dann der lang ersehnte Rest Day auch. Also deshalb gibt es diesen Tag, also jetzt auf der Stage 7 natürlich auch keine Veränderungen im Gesamtranking und es gibt keinen Stage-Winner. Genau, deshalb tut sich da jetzt in dem Sinne relativ wenig.
Ich habe mir heute trotzdem mal den Teil noch von den Autos noch mit angeguckt. Also den schaue ich auch immer noch ganz gern. Ich finde das sind ja schon echt schicke Maschinchen, die da rumflitzen. Ja. Und da ist ja der Favorite, der Aladir, auch ein Landsmann von denen unten. Der führt da ja, der hat ja auch letztes Jahr stark geführt. Und da gab es jetzt bei Audi, die fahren ja mit den Elektros, ne? Und genau, ja. Den hat man jetzt ja vorgestern zugesagt. Den Hintergrund habe ich nicht ganz verstanden. Die haben quasi beim Reglement nachgefragt, ob sie ein Leistungstuning machen können, um, was war es, 10, irgendwas PS, glaube ich. Den Hintergrund weiß ich nicht, warum, was wohl bessere Einstellungen wären. Dem hat man dann zugestimmt, nur für diese Elektroautos, das Leistungstuning. Hat sich der Alatia natürlich tierisch drüber aufgeregt. Ja, nicht, weil das denen nicht gönnt, aber weil es halt in seinen Augen im Rahmen eines Rennens eigentlich reglementmäßig total unfair wäre und unzulässig, dann Tuning. Jetzt weiß ich nicht, ob er sich so ein bisschen heimlich ins Fäustchen gefreut hat, denn die beiden Audis hat es nämlich dann heute, glaube ich, beide leider erwischt. Mit so einer tückischen Pfanne, oder die nennen das ja Pott, wenn die hohen Dünen hochfahren, da ist ja immer das Problem, du kannst ja dahinter nie so richtig einsehen, wie kippt die Düne nach hinten ab, wie groß ist der Höhenunterschied, ne? Und diese Pfannen oder die Pots sind dann einfach ein dickes, großes Loch dahinter. Und so kommt es halt darauf an, wie die Rennleitung, wie die vorab in der Vorbereitung, die in den Roadbooks natürlich auch vorwarnen, die Stellen oder wie deutlich die kennzeichnen. Und da hat es dann beide Audis quasi senkrecht nach unten runtergehauen.
Ah, da war auch schon böse was kaputt.
Rückenverletzung, einer bewusstlos gewesen und so.
Stefan Peter Hansa hat gesagt, sein Beifahrer lag irgendwie vorm Auto und wusste gar nicht, dass er ausgestiegen ist. Also
genau, das hat er erst gemerkt, nachdem er nach seiner Bewusstlosigkeit wieder aufgewacht ist und hat nach dem gesucht, ne?
Genau, also die müssen da beide schon ordentlich eingeschlagen sein, dass da so, ja, und ich fand das auch sehr komisch, warum die auf einmal mehr Leistung bekommen haben, weil Audi jetzt ja auch nicht weit weg war von der Pace. Ich könnte jetzt eine wunderbare Diskussion so eher aus dem GT, aus dem Langstreckensport über Sandbagging und sowas starten, aber das hat mit Rallye nichts zu tun. Ich fand es auch sehr komisch, woher das da kam, und vor allem letztes Jahr haben die anderen Teams sich beschwert, weil der Audi so krass viel schneller war als alle anderen, und jetzt dieses Jahr andersrum.
Die haben aber letztes Jahr mehr oder weniger nur Testteilnahme gehabt, die hatten recht viel Ausfall und Schraubertage sowas, ne? Ich glaube, die sind auch dann ohne Wertung weitergefahren.
Ja, weil denen doch irgendwie laufen die Aufhängung, glaube ich, hinten kaputt gegangen und so, und hatten da massive Probleme, und ja. Das ist, ja, aber Stefan Peter Hansel, ne, und Carlos Sainz, die es beide erwischt hat, natürlich auch zwei absolute Profis, und da sieht man schon, wie anspruchsvoll das ist. Ne? Das sind nicht Leute, die das erst seit gestern machen. Was mich dafür sehr gefreut hat, ist, dass heute, wenn wir schon kurz über die Autos sprechen, kleinen Exkurs machen, mache ich mit Howie normalerweise nicht, aber heute können wir das ruhig mal machen.
Die Mopeds fallen ja ein bisschen flach heute.
Genau, dass heute der Dirk von Zitzewitz, der deutsche Navigator mit Yazid Al-Rashid, vermutlich spricht man das aus, ein Pilot aus Saudi-Arabien, die haben heute die Stage gewonnen. Also ein deutscher Navigator heute mit auf dem Tagespodium.
Ist der nicht Südafrikaner?
Der Dirk von Zitzewitz?
Ja.
Nee, der kommt da oben Rostock oder so. Die
Ecke. Ah, okay.
Genau.
Der war auch so ein deutschnamiger Südafrikaner gewesen.
Ja, also könnte auch mit dem Namen, der würde irgendwie passen so, aber der, wie gesagt, der bietet sogar auch hier so Enduro- und Rallye-Trainings an und so bei ihm da oben in der Ecke.
Das habe ich schon mal gelesen
im Enduro. Ja, genau.
General von Zitzewitz, wa? Wissen Sie?
Ja, so sieht es aus, wa? Und genau, die haben heute auf jeden Fall bei den Autos den Sack zugemacht und haben da ordentlich performt. Sehr cool.
Ich finde das mit den Classic-Cars auch großartig, dass das auch noch eine Wertung ist und da auch immer noch so viele Leute mit Classic-Cars mitfahren, die einfach nur der Dakar willen und nicht um irgendwelche Siege, Punkte oder Geschwindigkeiten mitfahren. Und du siehst auch, dass das eindeutig ganz andere Geschwindigkeiten sind, die damals gefahren sind, einfach aufgrund der Technik und der Fahrzeuge. Aber auch einfach, weil es mehr oder weniger Amateurfahrer sind, die sich jetzt diesen Klassikfahrzeugen widmen, was früher halt einfach Profi-Rennfahrer waren. Ne? Genau. Ein Röhrl oder sonst was, die dann da früher gefahren sind, oder eine Jutta Kleinschmidt als Profifahrer. Und jetzt fahren halt Autos, auch teilweise Autos, die sich Leute gekauft haben und von Grund auf neu restauriert haben, die 84 und sowas bei der Dakar mitgefahren sind, fahren die nach 38 Jahren einfach komplett neu restauriert und privat wieder aufgebaut im gleichen Look da wieder. Das finde ich großartig.
Das finde ich auch großartig. Und ich muss ja sagen, ne, dieser 911er Porsche in dem Martini-Dekor mit diesen fetten Off, das ist schon ein Traum. Und lustig, dass du das ansprichst. Ich habe heute Mittag irgendwie da so ein bisschen oder rumgeklickt auf YouTube und bin auf ein Video, ich glaube, das war von, genau, Red Bull Rally heißt der Kanal. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil es geht so ein bisschen in die Richtung, was du angesprochen hast. Dakar Classic Car Prices heißt das Video. Packen wir in die Shownotes, wen das interessiert. Und da gehen die einfach so durch dieses Biwak von diesem Classic Dakar und quatschen mit den Leuten einfach, hey, was für ein Auto fahrt ihr und was hat das Ding gekostet?
Ja.
Erstens mal geil, was man da für Autos sieht. Mhm. Highlight für mich war ein VW T3 Doppelkabine mit Britsche als Mini-Rally-Truck.
Ja, da habe ich letztens auch schon mal Beitrag drüber. Ist großartig, das Ding. Großartig. Wunderschön.
So ein geiles Auto. Und dann sagt er eben, naja, das Ding wiegt 2 Tonnen. Wir haben am Motor ein bisschen was gemacht und haben so vielleicht 120 PS. Und damit fahren die Rallye. Und das ist so grandios irgendwie und so viel Charme. Finde ich auch klasse. Also finde ich eine ganz, ganz tolle Kategorie.
Ich weiß jetzt nicht, ob das auch auf dem Red Bull Classic war. Ich habe es heute Morgen gesehen, aber weiß nicht mehr wo. Der hat in einem alten Dakar-Truck gesessen. In so einem weißen Brabus oder ich weiß gar nicht, was das für eine Marke war. Das war einfach nur ein riesengroßes weißes Stahlungetüm mit 1,50 Meter hohen Reifen. Die sind so zu zweit drin gefahren und da wurde navigiert mit einem richtigen, wir haben immer Whisky-Kompass gesagt, also so einem richtigen Kompass in der Flüssigkeit drin. Der stand auf einem Armaturenbrett mit einer Stoppuhr. Und mit einem Roadbook, das war einfach ein Notizblock, wo alles drauf stand, und mit einem Bleistift. Ja, so wurde da navigiert. Kein GPS, kein digitales Roadbook und so. Das war ein Notizblock, Kompass und eine Stoppuhr. Und da sind die Dakar gefahren.
Ja. Ich finde das auch verrückt, so wenn du so diese Videos so auch wirklich aus den Anfängen, wo dann irgendwie so, weißt du, die Moped-Fahrer mit Ledersatteltaschen und einem Kompass und einer Karte in der Wüste stehen.
Und es ging.
Ey, ist so geil, so geil.
Hast du mal den Film Dakar gesehen mit der Iris Berben? Mit Sicherheit, oder? Dann wäre das was auch für die Movie-Show-Dinger. Ich weiß gar nicht, ob der da jemals angesprochen wurde.
Dakar mit Iris Berben.
Ja, den. Und zwar sind das ganz viele Originalaufnahmen. Der ist von 84, der Film. Und ganz viele Originalaufnahmen, auch mit dem Rayet und so weiter. Und die hat da auch Interviews gemacht. Also es sieht eigentlich aus, als hätten sie die Iris Berben genommen und quasi als Reporterin mit auf die Paris-Dakar, mit aufs Schiff und alles geschickt. Die ist auch quasi in diesem Film, spielt sie eine Reporterin. Es ist aber, es wirkt nicht wie ein Spielfilm, weil es auf der Dakar ist und wie er auch mit den Leuten und in dem Camp da rumläuft. Also ist eigentlich ein echt cooler Film und das Einzige, was mich ein bisschen stört, er ist natürlich nochmal nachsynchronisiert von denen in einer doch leider recht monotonen Stimmlage, so das Gefühl hast, als würden die total gelangweilten Porno nachsprechen. Ja.
Ach,
klar. Also die Vertonung ist wirklich erstaunlich. Aber da sind Aufnahmen bei, wie die dann auch mit ihren Karren durch die Dörfer sind, die ja da in Afrika teilweise durchgeknallt. Da laufen dann mal eine Ziege, läuft da quer. Da stehen die Kinder und die Bewohner wirklich wie bei Rallyes, wenn man so aus dem Fernsehen sieht. In Frankreich oder Spanien, die stehen bis an die Straße ran und die knallen mit den Staubwolken dadurch. Ja. Also, dass es da nicht ständig Tote gegeben hat, ist wirklich ein Wunder.
Das ist wirklich verrückt. Ne? Das ist schon, das hat man jetzt ja in Saudi-Arabien gar nicht mehr eigentlich mit Großfans oder so. Da sieht man mal so ein paar Locals im Jeep auf der Düne oder so. Aber auch in Südamerika, wo die ja wirklich richtig dicht an der Strecke standen und so, das hat sich schon sehr krass verändert. Fehlt so ein bisschen, aber für die Sicherheit der Menschen natürlich deutlich besser so, wie das jetzt läuft. Gar keine Frage. Ja, mein Lieber. Ich gucke auf die Uhrzeit. Ey, wir sind schon wieder durch mit Dakar FM.
Hier, pass mal auf, ich hätte aber noch eine Frage.
Du hast noch was?
Vielleicht einen kleinen Auftrag für euch beim nächsten Mal, für dich als Profi. Was mich mal interessieren würde, da habe ich bis jetzt noch nicht so richtig gefunden, habe auch nicht so richtig nachgegoogelt, aber es wäre so mein Wunsch für eine Folgesendung. Wir wissen ja, dass wenn die bei der Navigation diese Pflichtwegpunkte ansteuern, dass sie sich in einem gewissen Radius befinden müssen, damit dieser Wegpunkt gewertet wird und es keine Strafzeiten gibt. Mhm. Wie sieht das in dem Cockpit aus? Wir wissen, die haben Roadbook, die haben Tripmaster und so weiter. Ja, wie sieht das aber aus? Woran erkennt der Fahrer, dass er diesen Wegpunkt auch erwischt hat? Beziehungsweise wenn die Turnweise irgendwie falsch gefranzelt, dass sie sich nicht nur in dem Radius finden, sondern dieses Markieren, weil wenn ich ein Papier-Roadbook habe, da kann der mir den Wegpunkt ja nicht markieren wie bei einem digitalen Roadbook.
Ja.
Weißt du was?
Ich verstehe, ja.
Das genau, würde mich mal wirklich interessieren. Und was ich als tolles Video fand, ich habe es dir vorab mal geschickt, weiß nicht, ob ich es in die Shownotes machen wollte, der Skyler House, der stellt seine Husqvarna Rally, stellt er mal kurz in einem Video vor, wo er mal ein bisschen zeigt, was ist denn da so dran, was ist denn anders und wie sind so die laufenden Kosten pro Bike für so eine Rally. Also das fand ich sehr interessant, auch als alter Husqvarna-Fan. Vielleicht auch in den Shownotes.
Das haue ich in die Shownotes und deine Frage, ich kann das grob erklären, aber ich hoffe, ich kriege da noch ein paar Bilder, die ich in die Shownotes und so mitpacken kann und dann kann ich das nächste Mal hoffentlich noch einen Ticken besser erklären.
Ja, alles klar. Also Antwort beim nächsten Mal.
Genau,
check.
Hauen wir das raus und ich habe da noch so ein, zwei, wo vielleicht, das hängt mit diesem GPS-Device zusammen, was die auf dem Bike haben und ich werde mal versuchen, ob wir da ein paar Bilder bekommen. Also ich habe da so ein paar Ideen, wen ich fragen könnte, ob wir da Bilder bekommen, dass wir das mal zeigen können, was die Fahrer wirklich sehen auf ihrem Gerät, was diese Wegpunkte einsammelt sozusagen.
Ja, das wäre super.
Genau,
das ging
auf jeden Fall hin. In diesem Sinne, ey Georg, ganz, ganz vielen lieben Dank an dich. Hat mir super Spaß gemacht. Zum Schluss hört ihr nochmal, nachdem wir beide uns verabschiedet haben, lassen wir dann Hauersen nochmal mit seiner Analyse der Stage zu Wort kommen. Und ich sage schon mal Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal. Georg, ganz vielen lieben Dank dir.
Ciao mit V, gesund bleib, schönes Wochenende.
So, gucken wir mal ganz kurz auf die sechste Etappe zurück. Also die beiden hier bequatschen bestimmt schon jede Menge noch, deswegen will ich mich auf ein paar ganz wenige Sachen beschränken. Ich fand's super krass auf jeden Fall, dass die lange Etappe von so viel Regen geprägt war und dieses wirklich ärgerlichen Roadbook-Fehlers, der ja alles durcheinander gebracht hat. Außerdem war das eigentliche Camp in Al-Dubadini ja überschwemmt, was dazu führt, dass jetzt das Biwak in Riad aufgeschlagen wurde. Wie sieht's aus bei unserem Matze Walkner? Naja, hat er ja diesen wilden Sturz vor ein paar Tagen und hat inzwischen eine halbe Stunde Rückstand auf die Podiumsplätze, 1, 2, 3. Und ich würde ihn trotzdem nicht abschreiben. Ich würde ihn nicht abschreiben, denn wir wissen von den letzten Rallye Dakars, dass sich wirklich am Ende nochmal alles umdrehen kann. Es reicht, so eine Sache wie mit dem Sprit, krasser Roadbook-Fehler, also vor allem technische Defekte sind dafür verantwortlich, dass man locker mal irgendwie eine halbe Stunde verliert und zack, rutschen wieder Leute nach vorne, die man schon abgeschrieben hatte. Da wäre ich ganz vorsichtig, jetzt schon zu sagen, Matze Walkner fährt nicht mehr mit um das Podium. Und damit gebe ich zurück und freue mich sehr, dass wir heute so einen feinen Gast haben ans Studio von Dakar.fm. Liebe Grüße an Georg. Tschüss.